Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen, liebe Primaten. Gestern hat die Neurowissenschaftlerin Constanze Scharf hier im Hörsaal versucht, die Sprache in den Genen aufzuspüren, ein sogenanntes Sprachgen zu finden. Heute macht sich eine Affenforscherin auf die Suche nach dem entwicklungsgeschichtlichen Ursprung der Sprache. Johann Gottfried Herder, der Dichter, Philosoph und Aufklärer, gibt ihr das Motto vor in seiner Abhandlung über den Ursprung der Sprache. Da schreibt er: Da die Menschen für uns die einzigen Sprachgeschöpfe sind, die wir kennen und sich eben durch die Sprache von allen Tieren unterscheiden, wo finge der Weg der Untersuchung sicherer an als bei Erfahrungen über den Unterschied der Tiere und Menschen? Eben drum. Deshalb forscht die Biologin, Primaten- und Verhaltensforscherin Julia Fischer zum Beispiel an grünen Meerkatzen und an Pavianen. Hat deren Kommunikation Ähnlichkeit mit der menschlichen Sprache?
Eine für mich immer noch der wunderbarsten Studien in diesem Zusammenhang ist die von Tom Strusacker, der sich mit der Lautgebung von grünen Meerkatzen beschäftigt hat. Und dann kam ein Pavianmännchen angerannt. Und Paviane verstehen offensichtlich die Alarmrufe von grünen Meerkatzen. Das war, werde ich nie vergessen, eines meiner absoluten Highlights in der Forschung. Dann ein Chirp. Das ist ein Alarmruf, den sie machen, wenn sie einen Leopard sehen. Kommunikation hat vor allem zwei Zwecke. Erstens zu sagen, komm her oder geh weg. Es ist eine unbeantwortbare Frage, der Sprachursprung. Aber es lohnt sich, immer wieder sie zu stellen.
Tja, vielleicht ein bisschen ungeschickt von mir, das Fazit des Vortrages jetzt schon zu senden. Die Frage nach dem Ursprung der Sprache ist nicht zu beantworten. Punkt. Aber das, was die Leiterin des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen in ihrem einstündigen Vortrag entwickelt, ist derart spannend und facettenreich und dabei gleichzeitig so gut nachvollziehbar, dass ich euch das dringend ans Herz legen möchte. Vorher noch ein paar Worte zur Forscherin selbst. Julia Fischer hat an der Freien Universität Berlin Biologie studiert. Sie hat einige Auslands- und Forschungsaufenthalte absolviert, von der Harvard University bei Boston bis zum Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, wo sie sich dann auch habilitiert hat. Das Verhalten von Affen hat sie in Botswana und Senegal erforscht. Am 31. Mai 2017 hat sie an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften über die Evolution der Sprache referiert. Und zwar im Rahmen der Vortragsreihe Biologie der Sprache – Gehirn, Gene, Evolution. Die Professorin begleitet ihren Vortrag hier und da mit einer PowerPoint-Präsentation, aber sie erläutert das meiste so eingehend, dass sie auch so ganz gut zu folgen ist. Sie beginnt ihren Vortrag mit der One-Million-Dollar-Frage. Wie ist die Sprache entstanden? Eine große Frage, sagt Julia Fischer.
Die nicht nur Biologen und Biologinnen beschäftigt, die nicht nur Geisteswissenschaften beschäftigt, sondern natürlich auch in vielen Mythen, in Religionen aufgegriffen wird, adressiert wird. Und wir haben dann natürlich die Frage erstmal zu klären, bevor wir einsteigen in die Sache, was ist denn eigentlich Sprache? Und Sprache ist sicherlich ein sehr komplexes Phänomen, das, wenn wir uns mit der Evolution befassen, was man nicht sagen kann, das ist ja ein Merkmal, eine Eigenschaft, die irgendwann entstanden sein muss, sondern es sind mehrere. Und es gibt verschiedene Definitionen, aber eine, mit der ich anfangen möchte heute hier, die nämlich Punkte berührt, mit die ich heute ausführen möchte in diesem Vortrag, das ist diese von Hobbes. Sprache oder Rede ist eine Verbindung der von den Menschen willkürlich festgesetzten Worte, um eine Reihe von Vorstellungen, von Dingen, an die wir denken, zu bezeichnen. Es gibt hier also gewissermaßen das Dreieck zwischen dem Bezeichnenden, dem Bezeichneten und dem Gedanken. Und das ist sehr wichtig. Das ist eine Frage, die wir klären müssen. Also das ist ein Aspekt, den ich heute mit Ihnen untersuchen will. Finden wir Ansätze davon, Vorformen davon auch im Tierreich? Wenn ich einen Vortrag über die Evolution der Sprache halte, dann ist es schon häufiger passiert, dass am Ende jemand aufsteht und sagt, Sie wollen doch jetzt nicht im Ernst behaupten, dass Tiere nicht kommunizieren, wenn ich sage, dass die keine richtige Sprache haben. Das sage ich natürlich nicht. Ich möchte deswegen ganz kurz eine Begriffsklärung hier machen zum Thema Kommunikation auch. Was ist Kommunikation? Auch das ist umstritten, aber eine sehr schöne Definition, finde ich, ist, das ist Interaktion mit Signalen. Das natürlich verweist auf die nächste Frage, was ist denn eigentlich ein Signal? Und Signale sind gewissermaßen Strukturen oder Verhaltensweisen, die wir beobachten können bei Menschen oder auch im Tierreich, bei den anderen Tieren, würden wir Biologen sagen, die keinen direkt lebenserhaltenden Zweck haben, wie die Nahrungsaufnahme, die nicht Lokomotion sind, sondern die hauptsächlich im Kontext der Interaktion mit anderen Tieren auftauchen. Dabei gibt es verschiedene Signalformen. Es gibt gerichtete Signale und es gibt ungerichtete Signale, zum Beispiel hier ein Rotkehlchen, also dass der gewissermaßen die Qualität anzeigt über seinen roten Brustfleck. Das ist abhängig vom Testosteron, ist also ein Zeichen für die Qualität des Tieres, für seinen physiologischen Zustand, hat aber ansonsten keine Funktion, außer dieses anzuzeigen und einen damit andere Tiere zu beeinflussen, die wahrnehmen können, okay, dieses Tier ist in einem offensichtlich guten Zustand, das hat einen richtig großen roten Fleck oder eben ist es in nicht so einem guten Zustand. Es gibt aber auch gerichtete Signale, dazu gehören dann in der Regel zum Beispiel vokale Gesänge. Die sind jetzt nicht unbedingt unmittelbar an ein anderes Tier gerichtet. Also in dem Fall ist es so, die Vögel singen in unseren Breiten vornehmlich, um andere Männchen aus dem Revier fernzuhalten, aber weibliche Tiere anzulocken. Das heißt, also das sind gewissermaßen zwei Formen von Signalen, die Sie sich vorstellen können. Das wäre Kommunikation. Sprache ist Kommunikation. Wir sehen in der Sprache natürlich viele Eigenschaften, die auch für Kommunikation im weiteren Sinne gelten. Aber wie schon richtig bemerkt worden ist, sie hat besondere Eigenschaften. Es ist eine Unterklasse, die sie unterscheidet von reiner biologischer Kommunikation mit nonverbalen Signalen. Und innerhalb der Sprache, die gewissermaßen ein System der Repräsentation, der Vorstellungen, die wir von Dingen, die wir haben, wie wir unsere Gedanken sortieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Gedanken auszudrücken. Das eine ist die gesprochene Sprache. Das ist etwas, worüber ich heute am meisten reden möchte. Was gibt es für Ansätze, um die gesprochene, die Evolution der gesprochenen Sprache zu verstehen? Aber es ist natürlich, gibt es auch andere Sprachsysteme. Eines ist zum Beispiel die Gebärdensprache. Das wäre ein Analog, die eben nicht auditorisch und vokal ist, sondern visuell und motorisch, die ihre eigene, das sind vollständige Sprachen mit ihrer eigenen Grammatik und allem, was echte Sprachen auszeichnet. Es gibt aber auch Sprachsysteme wie zum Beispiel Computersprachen oder die Musiknotation oder Mathematik. Das sind letztendlich auch alles formalisierte Sprachen. Ich möchte heute über die Sprache, wie ich sie jetzt gerade auch verwende und wenn wir uns später noch unterhalten und Sie vielleicht Fragen stellen, also über die Art der gesprochenen Sprache hauptsächlich reden, was haben wir für Vorstellungen, was sind die Voraussetzungen dafür, diese Fähigkeit zu entwickeln. Wie ich schon sagte, Sprache hat viele Facetten. Das ist schon früheren modernen Forschern aufgefallen, zum Beispiel Hockett, der ein wunderbares Panel gezeichnet hat mit verschiedenen Aspekten, die Sprache, gesprochene Sprache ausmachen. Also zum Beispiel, dass man sie hört und dass man sie produziert, man artikuliert, dass es auditorisches Feedback gibt, das für uns eine ganz große Rolle spielt. Das kennt jeder, der schon mal eine schlechte Telefonverbindung hatte und sich selbst gehört hat mit einer kleinen Verzögerung, dass das völlig aus dem Gleis werfen kann in der Lautproduktion. Das spielt also eine große Rolle. Aber Kernelemente von Sprache und auch gesprochener Sprache sind, dass die Wörter bedeutungsvoll sind, die Wörter aus einzelnen Untereinheiten zusammengesetzt werden können, nach bestimmten Regeln auch, dass wir ebenfalls Regeln haben, um die Abfolge der Wörter in den Sätzen zu bestimmen. Also es gibt Syntax, Grammatik. Dann ein aktuelles Thema, was auch in der Affenforschung eine große Rolle spielt, Artikulationsfähigkeit, also dass ich überhaupt in der Lage bin, diesen Sprachstrom in der schnellen Weise, wie ich es tue, hier zu produzieren. Und welche Fähigkeit haben Sie als Hörer, um aus diesem kontinuierlichen Signal einzelne Wörter zu identifizieren und daraus Bedeutung zu generieren? Das sind alles Fragen, die natürlich dazu gehören. Aber es gehört auch etwas dazu, was ich heute besprechen möchte. Das ist die Haltung, die Intentionalität. Wenn ich kommuniziere, habe ich dann eine Intention, Informationen zu vermitteln oder habe ich nur die Intention, sie zu beeinflussen? Das ist eine Frage, auf die ich dann im Abschluss meines Vortrags nochmal zurückkommen möchte. Was verstehe ich darüber, was Sie verstehen und wie versuche ich, Ihren geistigen Zustand dadurch, dass ich rede, zu verändern? Es gibt verschiedene Analyseebenen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon die anderen Vorträge gesehen hat, die im Rahmen dieser Reihe jetzt gelaufen sind. Man kann sich die neurobiologischen Grundlagen angucken. Was sind eigentlich die Voraussetzungen im Gehirn, um Sprache zu bilden, um Sprache zu verstehen? Man kann die genetischen Grundlagen angucken. Und ich werde mich heute vor allem auf die Verhaltensebene konzentrieren. Also was ist das Beobachtbare in der Kommunikation von Tieren, das wir uns anschauen, um zu verstehen, ob es Ähnlichkeiten oder Unterschiede gibt im kommunikativen Verhalten. Und sehr schön, Sie haben sozusagen den Hintergrund, das kann ich mir jetzt sparen, schon gehört. Natürlich hier in diesem Hause muss man Herder erwähnen, der nicht nur diese ganzen Dinge gesagt hat, die Herr Klein Ihnen schon vorgestellt hat, sondern der auch diesen wunderbaren Satz mitgegeben hat, der gewissermaßen mein Forschungsprogramm ist. Wo finge der Weg der Untersuchung sicherer an als bei Erfahrungen über den Unterschied der Tiere und Menschen? Und das wollen wir jetzt machen. Die Kernfragen, die ich angucken will, sind: Bezeichnen Affen in ihrer Kommunikation Dinge? Und ist die Kommunikation von Affen intentional? Was ich natürlich auch sagen muss, ist, das Feld ist durch etliche und zum Teil auch bitter ausgetragene Kontroversen geprägt. Es gibt verschiedene Schulen, es gibt verschiedene Meinungen und Sie könnten hier jemanden stehen haben, der Ihnen was ganz anderes erzählen würde. Was Sie heute hören, das ist meine Deutung. Die teile ich mit einigen anderen Kollegen, aber nicht mit allen. Also es gibt auch durchaus Kollegen, die sagen würden, die Situation sieht ganz anders aus. Ich werde dann in den einzelnen Fällen darauf nochmal zurückkommen, wo gewissermaßen die Kontroversen sind. Man muss wirklich mit einem gewissen Vorbehalt sagen, das sind verschiedene Interpretationen der Datenlage, die hier möglich sind. Und insofern ist dieses Sprachfeld auch, also dieses Forschungsfeld auch sehr schön für so eine Metaebene. Also was passiert eigentlich innerhalb der Wissenschaft? Wie verlaufen Schulenstreits? Wer setzt sich am Ende durch, jedenfalls eine Zeit lang, und welche große Rolle spielen Zitationskartelle? Ja? Also ich habe dann manchmal den Eindruck, es gibt bestimmte Leute, die zitieren sich nur gegenseitig selber und geben sich immer recht und die anderen machen das mit den anderen und man kommt eigentlich nicht so richtig vorwärts. Manchmal wünsche ich mir, es gäbe da mehr gemeinsame Vorwärtsbewegung, aber bitte. Die Leute, bevor ich in die aktuelle Forschung eintrete, muss ich doch noch mal ein bisschen in die Geschichte zurückgehen, weil das einfach auch ganz schöne und anschauliche Ergebnisse hier sind. Und die Idee, dass man die Sprache bei Tieren nicht findet, weil es ist offensichtlich, dass Schimpansen jetzt nicht sprechen miteinander, war dann die Frage, was hat das, vielleicht ist das einfach eine Frage der Erfahrung, der Enkulturation. Und dann hat man in einzelnen Fällen eben Tiere von ihren Müttern weggenommen und hat die in Menschenobhut aufgezogen. In dem ersten Fall bei Gua, das war in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, also schon ziemlich lange her, war die Idee, man nimmt dieses Tier und die waren eigentlich interessiert nicht nur unbedingt an der Sprache, sondern vor allem an der gesamten kognitiven und sozialen Entwicklung dieses Tieres. Und sie haben es genauso behandelt wie ihren Sohn. Nicht überraschend war es so, das Tier war so sehr gelehrig und konnte vor allem bald schneller irgendwie klettern und war motorisch geschickter als der kleine Junge, hat aber nicht angefangen zu sprechen. Dagegen hat der kleine Junge angefangen, die Laute des Schimpansen nachzumachen. Daraufhin wurde das Experiment abgebrochen und der Schimpanse wurde wieder zu seinen Artgenossen zurückgebracht und das war auch ganz gut so. Es gab dann noch ein anderes Ehepaar, die gesagt haben, naja, letztendlich, dass der nicht angefangen hat zu sprechen, Gua, das ist vielleicht inkonklusiv, weil letztendlich kein richtiges, spezielles Sprachtraining gemacht worden ist. Und wenn man das Tier so richtig, richtig rannehmen würde und belohnen würde, vielleicht würde es dann doch sprechen lernen. Weil intelligent sind die Tiere ja, das ist klar. Und das waren also Versuche mit Vicky. Und ich habe hier drei Beispiele. Die Filme sind natürlich so ein bisschen älter. Ja, sie sollte Cup sagen. Und sie macht einen Laut, der im natürlichen Lautrepertoire drin ist. Das sind diese Pantgrunts, diese rauen Laute. Und dann hält sie sich mit der Hand den Mund zu, um den P-Laut zu machen. Ja? Also sie hat irgendwie verstanden, dass sie etwas produzieren soll, was es, aber sie kann es nicht so sagen, wie ein Kind es sagen würde. Hier ist ein anderes Beispiel. Mama, dann macht sie letztendlich auch. Also sie kann diese zwei Silben aneinander fügen, aber sie kann nicht Mama sagen. Also es ist jedenfalls so am Ende, dass diese Versuche letztendlich gezeigt haben, dass Lautrepertoire am Ende nach vielen Jahren Trainings hat sich auf 4 Laute beschränkt und die Art, wie sie sie produziert hat, war letztendlich nur eine Annäherung, aber nicht so, wie man bei einem Kind, also wenn man ein Kind 7 Jahre lang trainiert, dann sieht das Lautrepertoire natürlich ein bisschen anders aus. Eine gewisse motorische Kontrolle haben sie. Sie hat auch verstanden, was sie ungefähr von ihr wollen, aber sie konnte nicht wirklich liefern in dem Sinne. Ja. Dann hat man sich gesagt, naja, das heißt ja nicht unbedingt, dass die Sprachfähigkeit nicht gegeben ist. Es kann ja auch sein, dass einfach in anderen Modalitäten, also wenn man jetzt auf die gestische Kommunikation ausweicht, die Tiere haben ja eine gute Kontrolle über ihre Hände, oder auf eine Symbolkommunikation, dann geht das besser. Hier sind drei Beispiele, Lana, Washoe, Kanzi ist sehr berühmt geworden. Man sieht auch, der arbeitet nur für Belohnung und das sieht man ihm dann auch irgendwann an. Ja? Also die Daten sind unglaublich schwer zu beurteilen, weil die so schlecht dokumentiert sind. Also die Berichterstattung war immer sehr, sehr selektiv. Also wenn etwas positiv war, wenn also gewissermaßen es sich intelligent anhörte, dann wurde das berichtet, aber die Hunderte oder Tausende von nicht so intelligenten Äußerungen wissen wir nicht, ob es die nicht auch alle gegeben hat. Also das ist sehr, sehr, sehr schwierig letztendlich zu beurteilen, diese Daten. Man kann vielleicht sagen, aufgrund der Daten, die veröffentlicht worden sind, dass bis zu einem gewissen Maße kann Symbolsprache trainiert werden. Die Tiere können durch Belohnung dazu gebracht werden, letztendlich bestimmte Äußerungen zu tätigen. Wobei, wenn man sich dann anguckt, was sagen die eigentlich, dann ist es meistens, ich möchte eine Belohnung, ich möchte umarmt werden, ich möchte gekratzt werden. Also die können gewissermaßen die Maschine dazu bringen oder in den Gesten sich so auszudrücken, dass sie etwas bekommen, also eine direkte Belohnung bekommen. Es gibt ganz wenig Evidenz dafür oder eigentlich keine vernünftige, dass sie sich über etwas unterhalten. Dass also einer einfach da sitzt und sagt, der Himmel ist heute so schön blau und warum sitzen wir alle hier drinnen und draußen ist doch so schönes Wetter. Also wir finden auch natürlich wenig über die natürliche Kommunikation der Tiere heraus. Dazu muss man dann schon ins Freiland gehen oder wenigstens halbwegs ins Freiland und die Tiere dort studieren. Und dann gibt es eine ganz große ethische Problematik natürlich. Und es gibt diesen fantastischen Film, also gerade wenn hier Lehrer oder Lehrerinnen sind, das ist ein Film, der mich wirklich umgehauen hat, der sich mit dem Projekt NIM beschäftigt. Das hier ist Herb Terrace, eigentlich aus einer behavioristischen Schule kommend, Forscher an der Columbia University, der angetreten ist, um zu zeigen, dass man einem Schimpansen tatsächlich Gebärdensprache beibringen kann. Dazu wurde ein Schimpansenbaby kurz nach der Geburt von der Mutter weggenommen. Das der erste natürlich, heute würde das gar nicht mehr erlaubt werden. Also zumindest nicht in Deutschland wäre das absolut undenkbar und wahrscheinlich auch in den USA sehr schwierig. Dann wurde dieses Schimpansenbaby in einer Familie aufgezogen und wie das dann so ist, am Anfang sieht die noch ganz niedlich. Irgendwann werden das handfeste Rabauken und irgendwann werden das gefährliche große Tiere. Und was macht man dann? Und natürlich war es dann so, dass das Tier war nicht mehr zu bändigen. Es wurde dann in eine medizinische Forschungseinrichtung gebracht und hatte dort keinen Kontakt mehr zu, was seine wichtigsten Sozialpartner waren, Menschen. Ja, er hatte aber auch keinen Kontakt zu anderen Schimpansen, weil es eine medizinische Einrichtung war. Also ein wirklich entsetzliches Drama, eine Tragödie, die da angerichtet worden ist durch diese Forschung. Was daran so interessant ist, ist, wie sich unser Denken auch über diese Art der Forschung verändert hat. Also ich kann den wirklich sehr empfehlen. Das ist ein wirklich sehr, sehr beeindruckender und erschreckender Film. Also wie manchmal Forscher auch blind über alle Grenzen hinweglaufen, weil sie ihrem Ziel irgendwie hinterher rennen. Ja? Und wie wichtig die eigentlich permanente Selbstüberprüfung ist, was machen wir hier eigentlich und wem schaden wir, wen beeinflussen wir durch unsere Forschung. Deswegen finde ich persönlich natürlich sehr viel sympathischer die Untersuchung der natürlichen Kommunikation, also nicht unbedingt im Labor. Ich arbeite auch im Labor unter experimentellen Settings mit Tieren, aber im Prinzip finde ich, die interessantesten Ergebnisse kommen aus dem Freiland. Also wenn man, war ich ja nicht nur in den USA, sondern habe auch anderthalb Jahre in Botswana gelebt. Jetzt haben wir eine Feldstation im Senegal und arbeiten dort an Pavianen, die da in Westafrika leben, Guinea-Paviane, und versuchen auch, deren natürliche Kommunikation zu entschlüsseln, so wie die Kommunikation von grünen Meerkatzen. Und wenn man in der evolutionsbiologischen Tradition, da muss man natürlich immer bei Darwin anfangen, und für Darwin war das Signalverhalten von Affen ebenso auch wie das Signalverhalten, also ein Teil des Signalverhaltens von Menschen, vor allem der Ausdruck der Gemütsbewegung. Also die Gesten, die Körperhaltung, vor allem die Gesichtsausdrücke, aber auch die Laute, die Affen oder andere Tiere von sich geben, sind vornehmlich für ihn Ausdrücke der emotionalen Bewertung einer Situation gewesen. Und das blieb eigentlich lange, zumindest in der evolutionär-ökologischen Tradition, die Standardvorstellung. Ja, anders als in der psychologisch geprägten Forschung, wo man sich eben schon experimentalpsychologisch diesem Thema genähert hat, war das eigentlich erstmal die Grundannahme, dass Darwin damit recht hatte, mit seinen sehr, sehr genauen und differenzierten Beschreibungen des Ausdrucksverhaltens von Menschen und Tieren. Mit dem erstarken Aufblühen der ethologischen Forschung nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann eben auch die ersten vernünftigen quantitativen Studien am Signalverhalten von Tieren. Und ein ganz wichtiger Mensch in diesem Kontext war Peter Marler, ein britischer Ethologe, der später in die USA gegangen ist und dort im Prinzip fast alle Kommunikationsforscher hervorgebracht hat. Also bis auf einen waren eigentlich alle Professoren, die sich mit der Kommunikation von Vögeln oder von Primaten beschäftigt haben, Schüler von Peter Marler. Und ich selber habe bei Schülern von Peter Marler studiert und deswegen hat er irgendwann zu mir gesagt, du bist ein Enkelkind von mir. Und das hat mich sehr gefreut, also Enkelkind von Peter Marler zu sein. Was auch interessant ist, wenn man sich diese Originalpublikationen anguckt, wie unaufwendig die damals waren. Also er hat praktisch Artikel in Nature, das ist natürlich auch damals schon eine sehr hochrangige, bedeutende Zeitschrift gewesen, da hat er im Grunde einfach aufgeschrieben, was er gesehen hat und dann noch ein paar Bilder von den Lauten, also Spektrogramme dazu und dann war die Sache fertig. Das wäre heute nicht mehr möglich. Ja? Und er hat so die ersten Beschreibungen eben auch der Vokalisationen von Schimpansen im Freiland geliefert und ähnlich, er hatte natürlich auch damals, dann gab es in der Zeit Kollegen, die sich aufgemacht haben, um das Signalverhalten von Affen zu studieren. Und eine für mich immer noch eine der wunderbarsten Studien in diesem Zusammenhang ist die von Tom Strusacker, der sich mit der Lautgebung von grünen Meerkatzen beschäftigt hat. Und er hat wirklich gezeigt, wie wertvoll und gut eine sehr genaue qualitative Beschreibung sein kann. Er hat einfach die Kontexte wunderbar beschrieben. Er hat das Verhalten der Tiere ganz, es ist auch schön zu lesen, also wirklich schön zu lesen, wie genau er das beschreibt, die verschiedenen Ausdrücke. Und er hatte damals, das war damals echt heiß, eine der ersten Spektrographen. Er war also in der Lage, die Laute, die er aufgenommen hat, damals ging man also noch mit riesigen Aufnahmegeräten, mit großen Nagras in den Urwald und schleppte, also man hat das eben bei Peter Marler hier gesehen, also was er da für einen Kasten mitgeschleppt hat. Heute hat man praktisch diese Mikro-Digitalrekorder. Strusacker hat also diese ganzen Laute aufgenommen und dann hat man in einer Heidenarbeit diese Spektrogramme erstellt. Das war das erste Mal die Möglichkeit, aus einem flüchtigen Klang ein fixes Bild zu machen. Hier ist die Frequenz, hier ist die Zeit abgetragen und der Schwärzungsgrad, das ist natürlich, heute sieht das alles ein bisschen eleganter aus, der Schwärzungsgrad ist die Amplitude, also wo ist die Energie verteilt. Und er hat dann einen Katalog der Lautgebung von grünen Meerkatzen erstellt. Das war also praktisch die erste wirklich ausführliche Dokumentation des Signalverhaltens einer Primatenart. Und in dieser sehr differenzierten Betrachtung ist ihm auch aufgefallen, dass die Affen, wenn sie verschiedene Raubfeinde sehen, zunächst unterschiedliche Laute machen. Wenn man das ganze Kapitel liest, ist es sehr viel differenzierter. Aber er hatte dieser eine Satz, das war der, den Peter Marler am interessantesten fand. Und daraus hat er dann ein Forschungsprogramm gemacht, das uns praktisch bis heute beschäftigt. Also die ganzen Nuancen wurden sozusagen weggelassen. Und die Idee, dass es also unterschiedliche Laute für unterschiedliche Raubfeinde gibt, war dann der Grundstein für, man muss fast schon sagen, hunderte, zumindest Dutzende Studien. Und Peter Marler war vor allem daran interessiert, ob Darwin nicht letztendlich zu einfach gedacht hat, als er gesagt hat, das ist emotional. Und er hat sich gefragt, gibt es nicht doch auch eine symbolische Qualität in der Lautgebung? Gibt es nicht doch so etwas wie Wörter? Wenn die Affen unterschiedliche Laute für unterschiedliche Raubfeinde haben, dann sind das doch eigentlich analoger zu Wörtern. Das war der Gedanke. Und diese Geschichte, die für uns gewissermaßen die zentrale Geschichte ist, also in jedem Lehrbuch ist sie drin, in jeder vernünftigen Studie zu Primatenkommunikation, die fängt eigentlich immer mit dieser Geschichte an, deswegen führe ich die auch nochmal kurz aus. Wir haben hier also diese grünen Meerkatzen, die sind ungefähr katzengroß, Die leben in Gruppen, 30 Tiere ungefähr, kann auch weniger sein, eben katzengroß und stehen auf dem Speiseplan von diversen anderen Tieren. Und zwar unter anderem von zum Beispiel großen Katzen wie Leoparden, oder das wäre ein Snack für einen Löwe, aber eher Leoparden. Dann haben wir auch Adler, die reißen, und Pythons. Ein Python kann auch einen Affen verschlingen. Wie ich schon erwähnt habe, kommt es vor, in der Regel, dass die Tiere dann jeweils, je nachdem, was für eine Raubfeindkategorie das ist, unterschiedliche Rufe machen, hier angegeben durch diese verschiedenen Spektrogramme wieder. Und sie haben auch unterschiedliche adaptive Fluchtstrategien. Also wenn ein Leopard da ist, dann gehen sie in den Baum. Wenn eine Schlange da ist, dann richten sie sich auf zwei Beine und gucken, wo die Schlange ist, rufen. Dann kommen andere Tiere und die versuchen dann gewissermaßen, die Schlange aus ihrem Revier zu vertreiben. Und wenn ein Adler da ist, dann gehen sie ins Gebüsch. Und die Frage war jetzt, reichen die Rufe allein aus, um die richtige Reaktion bei den Tieren hervorzurufen? Das würde ja heißen, dass sie so interpretieren wie Wörter letztendlich. Ja? Da sagt mir einer, da ist ein Leopard oder das ist eine Schlange. Und um das zu testen, haben Peter Mahler zusammen mit zwei Schülern, eben meinen Eltern, wissenschaftlich, wenn man so will, mit Robert Seifert und Dorothy Cheney sogenannte Playback-Experimente gemacht. Das heißt, sie haben einen Lautsprecher irgendwo versteckt. Es gab keine weiteren Anhaltspunkte, es war kein Raubfeind in der Nähe und es wurde nur der Ruf vorgespielt. Und was man gesehen hat, ist, die Tiere verhalten sich genauso, wie als wenn ein Raubfeind da gewesen wäre oder wenn die natürlichen Rufe vorgekommen wären. Und daraus haben die Autoren in ihren ersten beiden Publikationen in Science und in Animal Behavior geschlossen, dass es sich tatsächlich um Protowörter handeln könnte. Ja, das ist also der erste Hinweis ist für eine symbolische Kommunikation und dass man so eine Vorstufe von Sprachfähigkeit jetzt nachgewiesen hätte. Und dann haben sich viele, viele Leute am Kopf gekratzt und waren erstmal natürlich mächtig beeindruckt, aber dann nach 13 Jahren, also 1993, kam dann ein erstes Paper raus, das gesagt hat, Moment, vielleicht sind es doch gar keine Wörter. Sind denn die Kriterien für eine symbolische Kommunikation überhaupt erfüllt? Ist es denn wirklich so, wie Thomas Hobbes das gesagt hat, handelt es sich um eine willkürliche Verbindung von der Lautäußerung, von dem Wort und dem Kontext? Und dazu müsste man eben gucken, zum Beispiel gibt es in einer anderen Population von diesen Affen andere Laute, die gemacht werden, aber die anderen verstehen sie richtig. Also das haben wir ja bei uns, dass wir diese Sprachvielfalt haben. Gibt es Hinweise auf vokales Lernen? Also muss das überhaupt gelernt werden oder ist das eigentlich angeboren? Und gibt es Konventionen? Dann hat man sich also nochmal genauer angeguckt und das will ich mir mit Ihnen nochmal quantitativ mehr angucken, wie das aussieht. Und dazu haben wir die Originaldaten, die damals von Cheney und Seifert erhoben worden sind und von Tom Strusacker, die haben uns freundlicherweise alle ihre Daten zur Verfügung gestellt. Und wir haben eigentlich die erste richtige quantitative Analyse dieses Materials gemacht. Erstaunlicherweise hat das nie jemand gemacht. Also es war im Grunde eine richtige Forschungslücke, die dann noch herrschte, dass diese zentrale Studie gar nicht ausgeführt war, also quantitativ belegt war. Und was wir hier sehen, das ist ein Ergebnis einer sogenannten Diskriminanzanalyse, die versucht gewissermaßen die Laute nach Kontext optimal zu trennen. Und hier sehen wir die Alarmrufe weiblicher Tiere. Wir haben also verschiedene akustische Parameter gemessen und dann haben wir diese Statistik drüber laufen lassen. Und hier sehen Sie gewissermaßen jeweils einen Laut abgebildet in der vom Ähnlichkeitsmaß her und Laute, die eben ganz nah beieinander liegen, die wären auch akustisch sehr ähnlich und die anderen, wenn sie weit auseinander sind, eben sehr unterschiedlich. Und man sieht sehr schön in der quantitativen Analyse, dass diese ursprünglichen Eindrücke, die hatten im Feld, stimmten. Die Laute unterscheiden sich tatsächlich akustisch, auch in der quantitativen Analyse, sehr, sehr klar. Aber das gilt nur, solange man nur Alarmrufe anguckt. Wenn man jetzt gewissermaßen das Netz etwas weiter spannt und sagt, jetzt nehmen wir doch nochmal andere Laute dazu, und in dem Fall haben wir Laute dazu genommen, die in aggressiven Kontexten geäußert werden. Also wenn die Tiere mit einem anderen Tier in einer Auseinandersetzung sind oder wenn eine andere Gruppe irgendwo zu sehen ist und es zu Zwischengruppenauseinandersetzungen kommt. Wie sieht das Bild dann aus? Und dann sehen wir auf einmal, dass die Spezifität zumindest teilweise verschwindet. Was übrig bleibt, ist, dass die Leopardenalarmrufe distinkt sind, dass man die gut unterscheiden kann. Aber wir sehen hier gewissermaßen eine große Suppe, ja, in der erstens die Alarmrufe, die als Reaktion auf eine Schlange gegeben worden sind oder als Reaktion auf einen Adler, dass die akustisch zum Teil gar nicht zu unterscheiden sind von Rufen, die in Auseinandersetzung innerhalb der Gruppe oder zwischen Gruppen geäußert werden. Und das stellt natürlich diese Aussage, wir haben hier Vorstufen von Wörtern, doch sehr, sehr stark in Frage. Und jetzt komme ich wieder hier mit meinem Trick-Mikrofon. Das wollte ich Ihnen natürlich auch mal vorführen. Das sind hier also Spektrogramme. Das hier ist von als Reaktion auf einen Adler gegeben und hier in Aggression innerhalb der Gruppe. Das waren jetzt zwei verschiedene Kontexte, aber die Laute haben sich sehr ähnlich angehört. Und hier haben wir nochmal zwei Laute als Reaktion auf eine Schlange und in der Aggression. Leichter Unterschied, aber im Prinzip der Lauttyp ist sehr ähnlich und das sind natürlich immer nur einzelne Exemplare. Aber letztendlich kann man tatsächlich also sehen, es gibt hier sehr, sehr ähnliche Rufe, die in doch sehr unterschiedlichen Kontexten geäußert werden. Und wenn man dann noch anekdotische Beobachtungen, die man dann am Rande noch macht, dazu nimmt, zum Beispiel haben wir jetzt, das ist tatsächlich eine quantitative Studie, die wir gemacht haben, wir haben eine Forschungsdrohne in Westafrika und die haben wir mal über die westafrikanischen Vertreter dieser Gattung rüberfliegen lassen und dann kriegt man Adleralarmrufe. Das heißt, es wird übergeneralisiert, da ist irgendwas Bedrohliches in der Luft und dann machen die schon den richtigen Ruf, ohne zu wissen, ob das jetzt was Gefährliches ist oder nicht. Und dann haben wir jetzt schon mehrfach beobachtet, wenn Touristen den Fehler machen, mit solchen T-Shirts rumzulaufen, dann gibt es richtige Aufruhr. Und man hört also, die Männchen sitzen in den Bäumen und sind aufgebracht und rufen und rufen und rufen und machen Adler-Alarmrufe, wenn jemand mit einem Tiger-T-Shirt da irgendwie rumläuft oder mit einem Leopardenmuster oder sowas ähnliches. Und das ist dann doch alles sehr viel kompatibler mit alten ethologischen Konzepten von Auslösern, dass die Tiere angeborene Muster sind, gewissermaßen Auslöser, die dann diese angeborenen Reaktionen hervorrufen. Und die Tiere müssen es auch nicht lernen, welchen Ruf sie wann machen müssen, sondern die können gar nicht anders. Also wenn ein kleiner Affe das erste Mal eine Schlange sieht, dann macht er schon den richtigen Ruf. Wir haben uns dann nochmal die geografischen Unterschiede angeguckt, und zwar an drei Populationen, also diese Art, die ursprünglich untersucht wurde, Chlorocebus pygorhytrus, die lebte in Ostafrika, in Kenia. Und dann gibt es hier zwei Unterarten, die einmal die ostafrikanische und die südafrikanische Vertreter. Und die westafrikanische ist tatsächlich eine andere Art, aber die hybridisieren, also keine gute Art, wie man ja sagen würde. Die sind sich schon sehr ähnlich alle. Aber wenn man sich die Auftrennung anguckt, die Chlorocebus sabaeus, also die westafrikanischen, die sind etwa vor 2 Millionen Jahren getrennt von den ost- und südafrikanischen Vertretern, die wiederum ungefähr 1,5 Millionen Jahre getrennt sind. Also schon eine ziemlich lange Zeit. Und wenn man jetzt die Rufe sich anhört, jetzt kommen erst die westafrikanischen, das sind jetzt Alarmrufe von einem Männchen. Und jetzt kommt ein ostafrikanischer. Und ein südafrikanischer. Die verstehen sich auch gegenseitig, sogar die westafrikanischen und die südafrikanischen. Wir haben dann auch Experimente gemacht, wo wir die Rufe dann vorgespielt haben, kreuzweise. Und die wissen dann schon gewissermaßen, die verhalten sich genauso nach dem Playback von der eigenen Gruppe oder der eigenen Art, der eigenen Population und der Population, die 2,1 Millionen Jahre sozusagen getrennt ist. Und wenn ich im Senegal bin, dann sind im Umkreis von 50 Kilometern von unserer Forschungsstation werden 11 verschiedene Sprachen gesprochen. Ja, wir sehen also, die Prozesse, die da zugrunde liegen und das Ergebnis der Lernfähigkeit, der unglaublichen Lernfähigkeit des Menschen ist wirklich ein ganz, ganz anderes als das, was wir bei der Affenkommunikation beobachten, wo wir, und das ist etwas, was wir nicht verstehen, warum ist das bei den Affen so hoch konserviert, warum ist da so wenig Flexibilität in der Lautgebung und bei uns ist gewissermaßen der Korken aus der Flasche gesprungen und hat uns ermöglicht, diese enorme vokale Flexibilität und die Fähigkeit, Laute auch Also einmal zu hören und laut nachzusprechen, das ist also etwas ganz Eigentümliches in der Ordnung der Primaten. Bei Vögeln ist das auch, da gibt es natürlich Spötter, ne? Es gibt also durchaus Tiere, die Vokal imitieren können, aber bei den Primaten sind wir die Einzigen, die dazu so voll befähigt sind. Gut, also kurze Zusammenfassung, die Alarmrufe unterscheiden sich tatsächlich akustisch, aber das ist gewissermaßen ein Sampling-Artefakt, wenn man so will, weil es durchaus Ähnlichkeiten mit Rufen in aggressiven Kontexten gibt. Und das wirft die interessante Frage auf, woher wissen denn die Empfänger, was jetzt gerade Sache ist? Und das ist eine Frage, die wir jetzt gerade uns angucken. Und zwar untersuchen wir jetzt die akustische Information, die außerhalb der Rufe ist. Bis jetzt haben wir ja nur akustische Analysen gemacht der Rufe selber. Aber vielleicht ist gewissermaßen, ob da jemand schreit oder ob alle ruhig sind, ein Hinweis darauf, ob das jetzt gerade ein Raubfeind in der Nähe ist oder ob sich gerade zwei streiten. Also das ist jetzt die nächste Analyse, die wir machen. Insgesamt würde ich sagen, es ist alles sehr kompatibel mit dem, was Darwin ursprünglich postuliert hat, dass nämlich die Rufe vermutlich Ausdrücke von gewissen Graden der Aversion sind, des Aufgebrachtseins, der Erregung, aber es ist nicht so, dass die Tiere Dinge bezeichnen. Leider. Wir haben natürlich bei den Beobachtungsstudien, können wir das nicht, also ich kann das jetzt nur indirekt schließen, was ich gerade gesagt habe. Ich habe keine direkte Evidenz dafür, dass es tatsächlich ein Ausdruck des internen Zustands ist. Und dazu braucht man natürlich unabhängige Evidenz, ja, sonst bewegt man sich im Kreis. Und eine solche Studie, die gemacht worden ist, das wäre heute wahrscheinlich auch nicht mehr so ohne weiteres erlaubt, das ist eine Selbststimulationsstudie an Totenkopfäffchen von Uwe Jürgens und Kollegen. Und was die gemacht haben, ist, sie haben eine Elektrode an verschiedenen Gehirnarealen des Tieres implantiert. Und das Tier hatte durch sein Verhalten die Möglichkeit, entweder die Stimulation anzustellen oder abzustellen. Also es konnte gewissermaßen durch Wahlverhalten Stimulation hervorrufen oder versuchen, die zu unterbinden. Und je nachdem, ob das Tier versucht hat, weiter stimuliert zu werden, was ein Hinweis darauf ist, dass er das ganz gut fand, wie sich das angefühlt hat, oder ob es versucht hat, das möglichst schnell zu unterbinden, das heißt, es hat sich nicht so gut angefühlt, gab es eine Korrelation in den Lauten. Es gab also bestimmte Laute, die sie gemacht haben, wenn es positiv war, und andere, die sie gemacht haben, wenn es negativ war. Und das konnte man dann auch noch parametrisch aufschlüsseln, also ein bisschen positiv bis sehr positiv oder ein bisschen negativ bis sehr negativ. Und da gibt es ein sehr schönes Muster, wie die Laute sozusagen auf diese Bewertung der Tiere raufpassen. Bis jetzt habe ich ja hauptsächlich jetzt über die Struktur gesprochen, also die Struktur der Lautgebung ist wenig flexibel, aber eine andere Ebene, die man sich angucken kann, inwiefern ist denn der Einsatz der Laute durch die Tiere willkürlich kontrollierbar? Und da gibt es eine sehr schöne Studie von Steffen Hage und Kollegen, und zwar haben die zwei Rhesusaffen trainiert, auf Kommando verschiedene Laute zu machen. Der eine wurde trainiert, sogenannte Kuhlaute zu machen, das sind so Kontaktrufe, die so, sich anhören, und der andere Affe wurde trainiert, so Grunts zu machen, Grunzlaute, etwas breitbandiger. Das Paradigma war praktisch, Achtung, jetzt geht's los. Und wenn der eine Affe eben, wenn rot war, das ist jetzt schon die zweite, einer der Affen hatte sogar gelernt, sozusagen dann zu wechseln. Ja, das war dann praktisch so, dass er, wenn er ein rotes Viereck gesehen hat, dann hat er einen Kuh gemacht, und wenn er ein blaues Viereck gemacht hat, dann einen Grunt, und der konnte also auf Kommando zwischen diesen verschiedenen Ruftypen hin und her wechseln. Oder eben, dann gab es auch Catch Trials, wo der still bleiben musste, das hat er auch gelernt. Und also einer wurde trainiert erstmal auf Kuhlaute, der andere auf Grunts, und einer von diesen beiden konnte auch zwischen den beiden wechseln, der andere hat das nicht verstanden. Und was wirklich interessant ist und was wir auch nicht verstehen, auch Steffen Hage nicht, die verlieren diese Fähigkeit. Also die waren voll trainiert, die hatten so also eine Hitrate, ja, Trefferquote von 80-90%. Und dann im Laufe des Alters, als sie dann richtig erwachsen wurden, klappte das nicht mehr. Das heißt, irgendwann saßen die in ihren Stühlchen und haben den Mund aufgemacht und es kam nichts mehr raus. Das heißt, da passiert noch etwas im Gehirn, also wenn sie juvenil sind, dann gibt es noch diese Flexibilität und dann geht die irgendwann verloren. Und das ist eine ganz interessante Frage, was passiert im Gehirn, dass diese ursprüngliche Fähigkeit verloren geht. Das ist nicht so, dass sie den Task, die Aufgabe nicht mehr verstanden haben, sondern wenn die einfach einen Knopf drücken mussten, dann konnten die das immer noch machen, aber nicht keine Laute mehr produzieren. Und Steffen hat gesagt, das war fast tragisch, die saßen da, aber es ging nicht, ja. Das heißt, es gibt da noch viele Aspekte, was die neurologische Kontrolle angeht, die wir noch nicht verstehen. Trotzdem ist es so, wenn Sie aufmerksame Leserinnen des Wissenschaftsfeuilletons sind, Spiegel Online etc., es kommt immer mal wieder, wird sozusagen die nächste Sau durchs Dorf getrieben und es wird wieder berichtet und wieder berichtet, dass jetzt endlich gezeigt worden sei, dass die Tiere doch sprechen können und dass sie doch jetzt Evidenz für Sprache gibt und so weiter. Und wenn man dann gewissermaßen das Paper aufschlägt, dann stellt man meistens fest, es sind erstens sehr, sehr geringe Stichproben und die statistischen Analysen sind schlampig. Und in dem Fall war es dann so, dass ich die Leute gebeten habe, mir mal ihre Daten zur Verfügung zu stellen, um zu fragen, was ist denn da eigentlich los? Und zwar war die Geschichte folgende: Es gab also eine Schimpansengruppe im Zoo in Schottland und eine Schimpansengruppe in Holland. Und die holländischen Schimpansen sollten dann nach Schottland gebracht werden und dann sollten die integriert werden. Und es wurde dann über 3 Jahre, wurde das Verhalten der Tiere beobachtet, wie die sich sozial integrieren und auch die Lautgebung. Man hat dazu nur einen Ruftyp sich angeguckt, die sogenannten Food Grunts. Das sind so raue Laute, die Schimpansen machen. So. Diese Rufe hat man sich angeguckt. Und was man dann Bericht erstattet hat, war, dass es hier praktisch die zusammengenommene akustische Qualität der Rufe, dass hier die Orangenen, das sind die schottischen Schimpansen Edinburgh, wo sich über die Jahre nichts verändert hat. Und hier kommen die Holländer dazu sozusagen. Die Holländer werden immer mehr wie die Schotten. Die lernen Affenschottisch. Und wenn man die Daten so aufträgt, sieht das irgendwie auch ganz interessant aus, aber die hatten nur 3 Rufe pro Tier pro Jahr. Und wenn man das dann mal aufdröselt und sich praktisch für jeden einzelnen Laut die Daten genauer anguckt, dann sieht man, dass die allermeisten Laute der holländischen Schimpansen eh schon so geklungen haben wie die Laute der schottischen Affen und nur ein paar etwas da rausfielen. Man könnte die Daten also genau umdrehen und sagen, es ist ein Beweis dafür, dass die Lautstruktur universell ist und nicht gelernt werden muss. Also das ist das, was ich meine. Man kann dieselben Daten also ganz unterschiedlich lesen. Ja? Die haben die so gelesen, Affenschottisch, ich habe die ganz anders gelesen. Wir haben uns das dann nochmal, wie sich das über die Jahre verändert, genau angeguckt. Und hier sieht man vor allem einen Effekt, dass die am Ende die schottischen Affen alle gleich, also ganz wenig Variation nur noch haben im Vergleich zu den Vorjahren, was ich nicht überbewerten möchte. Das sind immer nur 3 Rufe. Das kann auch ein Artefakt der Datenerhebung sein. Aber im Prinzip ändert sich das Muster meiner Meinung nach gar nicht. Ja? Und so gucken wir also auf manche Datensätze drauf und die einen sagen A und die anderen sagen was. Ja? Also ich gehöre immer zu den Leuten, die was sagen. Also ich denke, dass auch diese Studie nicht gezeigt hat, dass es wirklich gute Evidenz für einen starken Lerneffekt gibt, selbst wenn es so eine gewisse Modifikationsfähigkeit, will ich gar nicht abstreiten. Also es gibt auch durchaus Hinweis auf bestimmte Gruppendialekte und sowas. Aber das bewegt sich alles im Rahmen einer sehr klar festgelegten Norm, einer klar auch genetisch festgelegten Reaktionsnorm. Die Lautstruktur ist weitgehend angeboren. Es gibt keine Symbolproduktion, es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass die Affen spontan und im Freiland unterschiedliche Rufe konventionell in ihrer Gruppe für unterschiedliche Situationen machen. Deswegen ist, was die Lautproduktion angeht, könnte der Graben nicht größer sein. Also es ist unglaublich und das verstehen wir bis heute nicht, was da in der Evolution passiert ist. Aber zur Sprache gehören ja immer 2 Seiten, also es gehört ja nicht nur die Produktion, sondern auch das Verständnis dazu. Und da sehen die Affen, schneiden gar nicht so schlecht ab. Die verstehen eine ganze Menge und sind sehr gute Zuhörer. Und das macht die Kommunikation von denen so effizient und so interessant. Dass wir auf der einen Seite haben wir dieses beschränkte Lautgebungssystem und auf der anderen Seite haben wir also hochintelligente Zuhörer, die daraus eine ganze Menge rausholen können. Und da will ich Ihnen ein kleines Beispiel für zeigen. Das ist eine Studie von Tabitha Price, die auch schon die erste Analyse gemacht hat, eine wirklich brillante Doktorandin, die sich leider entschlossen hat, die Wissenschaft zu verlassen. Die hat ein Experiment sich ausgedacht, wo sie 2 Dinge manipuliert hat. Und zwar hat sie den Tieren erstens kontextuelle Informationen gegeben und zweitens akustische Informationen. Und das hat sie systematisch variiert. Sie hat einmal sozusagen neutral, da war keine extra Information. Dann die schöne Geschichte mit dem Leoparden. Sie hat also bei eBay einen Stoffleoparden erstanden, hat den dann ausgenommen, ist mit der Hülle nach Westafrika gefahren, hat den dann wieder gestopft, Und dann hat sie ihre Chefin, mich, dazu verdonnert, sich in einen kleinen, in so einen Verschlag zu setzen. Also ich musste das nur einmal machen, Gott sei Dank. Aber da hatte ich dann diesen Leoparden vor mir und einen Knopf im Ohr. Und sie hat dann gewartet, bis die Tiere richtig in Position waren. Und dann hat sie gesagt, go. Und ich musste dann diesen Leoparden so aus diesem Blätterverschlag so rausschieben, bis sie den gesehen hatten und dann wieder zurückziehen. Und dann fingen die Affen auf Kommando an, diese Alarmrufe zu machen. Also es war eine Freude, es war großartig. Und dann kam ein Pavianmännchen angerannt. Und Paviane verstehen offensichtlich die Alarmrufe von grünen Meerkatzen. Und er stand praktisch so 3 Meter vor mir und hat sich umgeguckt und hat nach dem Leoparden Ausschau gehalten, weil Paviane greifen Leoparden an. Und ich saß dann auf diesem Leoparden und habe dann nur gehofft, dass der jetzt nicht sieht, dass ich da mit dem Leoparden sitze, weil es wäre bestimmt böse ausgegangen. Ansonsten mussten das Gott sei Dank andere Leute machen, aber das werde ich nie vergessen, eines meiner absoluten Highlights in der Forschung. Dann wurde also ein Leoparde präsentiert oder eine Schlangenattrappe wurde einmal so durchs Gelände gezogen. Die Reaktion wurde aufgenommen, dann hat man gewartet, bis die Tiere sich beruhigt hatten, wieder runtergekommen sind, weiter ihre Futteraufnahme gemacht haben oder soziale Fellpflege. Und dann wurde einer von 3 Lauttypen vorgespielt, nämlich einmal ein Kontrolllaut, das war einfach Vogelgesang. Dann ein Chirp, das ist ein Alarmruf, den sie machen, wenn sie einen Leopard sehen. Oder ein Chirp, den sie machen, wenn sie eine Schlange sehen. Bei den Westafrikanern ist das ein bisschen anders als bei den Ostafrikanern, lassen sie sich nicht verwirren. Aber ich spiele Ihnen die Laute nochmal vor, weil die sich wirklich sehr ähnlich anhören, aber doch in unterschiedlichen Kontexten aufgenommen wurden. Das war jetzt als Reaktion auf den Leoparden. Kaum merkliche Unterschiede für uns. Wenn man sich die Reaktionen dann anguckt, das ist jetzt etwas kompliziert hier, was Sie hier sehen, ist die Häufigkeit in Prozent des Auftretens einer bestimmten Reaktion, und zwar Flucht in den Baum. Und hier sehen wir Snake Prime, also die haben vorher eine Schlange gesehen, die haben vorher nichts gesehen oder sie haben vorher einen Leoparden gesehen. Und dann sehen wir hier, es wurde ein Schlangenruf, also das war praktisch konkordant oder nicht konkordant, wenn hier ein Schlangenruf nach einem Leoparden oder konkordant nach einem Leoparden nach Leopard. Und was wir hier sehen, es gibt einen Einfluss des Ruftyps vor allem. Wenn man das also statistisch analysiert, dann reagieren die immer stärker, wenn das ein Leopardenruf war. Das heißt, dieser kleine akustische Unterschied ist für die Tiere durchaus wahrnehmbar und führt dazu, dass sie insgesamt etwas häufiger in den Baum springen. Aber es gibt keine Interaktion, keine statistisch signifikante Interaktion zwischen dem Kontext und dem Ruf, der vorgespielt wird. Wenn man sich dann anguckt, wie lange bleiben die denn dann auch im Baum, sehen wir einen signifikanten Effekt von beidem, von dem Kontext vorher und dem Ruftyp. Und zwar, wenn Sie vorher einen Leoparden gesehen haben und das dann sozusagen bestätigt wird, weil nochmal ein entsprechender Ruf kommt, dann bleiben Sie auch wirklich sehr lange im Baum sitzen. Und das deutet darauf hin, wir haben das so interpretiert, die initiale Reaktion, die hängt davon ab, was Sie hören. Aber wie Sie sich dann längerfristig verhalten, hängt davon ab, welche Information sonst noch zur Verfügung steht. Und hier sehen wir eben sehr schön, dass in die Entscheidungsfindung praktisch verschiedene Informationen reinlaufen. Und dass es auch schlaues Verstehen von Wörtern nicht nur auf Affen beschränkt ist. Das war diese Studie, die wir damals an dem Rico gemacht haben, an diesem Wunderhund, der irgendwie 200 verschiedene Spielzeuge beim Namen erkennen konnte und dolle Fähigkeiten hatten, wie er neue Wörter auch gelernt hat. Also wir sehen, dass wir Tiere haben wie dieser Hund, der also wirklich fantastisch schlau war und motiviert war zu lernen und sich all diese Laute gemerkt hat oder Wörter gemerkt hat, aber selber kam ja nichts, er hat trotzdem nur gebellt. Ja, und an diesem Fall sehen wir eigentlich sehr schön, wie groß der Unterschied ist, auf der einen Seite, was die Lautproduktion angeht und auf der anderen Seite dieses wirklich fantastische Verständnis und die hohe Intelligenz, mit der Laute verarbeitet werden können und wie Tiere die dann darauf reagieren können. Und daraus können wir schließen, dass sozusagen das ist nicht der Grund, warum Tiere nicht sprechen. Das liegt nicht daran, dass sie es nicht verstünden. Es liegt daran, dass sie entweder nicht die Motivation haben, sich zu unterhalten, oder aber nicht die Fähigkeit, sich auszudrücken. Deswegen, also zusammenfassend, vokale Kommunikation bei Primaten und auch vielen anderen terrestrischen Säugern Die Lautgebung ist weitgehend angeboren. Der Einsatz ist etwas variabler, da gibt es eine Willkürkontrolle und es gibt eine intelligente Verarbeitung von Signalen in verschiedenen Modalitäten. Why don't they talk, hat Michael Tomasello einen sehr schönen Aufsatz geredet. Was ist es denn eigentlich? Das möchte ich jetzt nur ganz kurz machen. Die anatomischen Beschränkungen sind es nicht. Also diese Ursprungshypothese, die immer noch irgendwo rumgeistert, das kann man ausschließen inzwischen. Die neurobiologischen Unterschiede scheinen eine große Rolle zu spielen. Denen fehlen die direkten Projektionen von den Gehirnarealen, die eine direkte willkürliche Steuerung der Lautgebung ermöglichen, sehen wir bei Affen nicht. Aber es liegt nicht nur daran, dass die vokale Kontrolle nicht gegeben ist, weil wenn wir uns die gestische Kommunikation angucken, das ist hier eine Studie an Bonobos und Schimpansen, die haben praktisch das gesamte Gestenrepertoire sehr fein analysiert. Und was wir finden ist, die haben zwar alle möglichen verschiedenen Gesten und das hat ja auch zu einigen, also sagen wir mal, Journalisten haben das manchmal nicht so richtig verstanden, was dieses hier climb on my back, let's groom, budge up, flirt with me, also sagt der Affe wirklich flirt with me, bitte, aber das ist eben, Wissenschaftskommunikation kann manchmal auch schiefgehen, dass es hier wurde als Lexikon verkauft sozusagen für die Übersetzung von Affengesten. Letztendlich in einer aktuellen Publikation sagen sie auch, das Merkwürdige ist, es gibt so viele Gesten, aber die haben nur so wenige Funktionen. Und das passt sehr schön dazu, was Günther Temrock, der ja hier lange aktiv war an der Humboldt-Universität, gesagt hat. Kommunikation hat vor allem zwei Zwecke. Erstens zu sagen, komm her oder geh weg. Ja, also das sind praktisch die beiden Grundfunktionen. Das ist auch das, was die meisten Gesten von den Affen und Körperhaltungen letztendlich bedeuten. Also, es wurde dann gefragt, ein Mangel an Imagination oder Herder hätte gesagt Besonnenheit. Gut, ich würde noch gerne nochmal auf die Frage der sozialen Kognition zu sprechen kommen. Und zwar gibt es etwas, da hat Michael Tomasello, der am MPI tätig war, der hat das sehr schön herausgearbeitet. Es gibt etwas Menschspezifisches, das ist die geteilte Aufmerksamkeit. Und zwar nicht nur die Tatsache, dass zwei auf das Gleiche gucken, sondern sich auch angucken, ob sie beide auf das Gleiche gucken. Und dieses Dreieck gewissermaßen, das entsteht in der geteilten Aufmerksamkeit, die Vergewisserung, dass wir beide unsere Aufmerksamkeit auf dasselbe richten, das ist etwas Spezifisches bei Menschen. Er sagt, das fängt so an mit dem Alter von 9 Monaten, the 9-Month-Revolution. Da gibt es natürlich jetzt auch Leute, die da so ein bisschen in Frage stellen, aber im Prinzip ist das richtig. Wir haben keine Hinweise darauf, dass wir sowas bei Menschen finden. Und wir sehen intentionale Informationsübermittlung, also nicht nur der Wunsch, den anderen zu beeinflussen, sondern den anderen zu informieren. Und das heißt letztendlich, den mentalen Zustand des anderen zu beeinflussen, ohne dass es unbedingt Auswirkungen auf dessen Verhalten hat. Um das mal ein bisschen auszuführen, was gerade eine aktuelle Diskussion ist, also wenn wir jetzt hinterher im Gespräch sind und dann sage ich, Ihre Intelligenz ist wirklich beeindruckend, dann hat das zwei Ebenen, die ich angucken kann. Das eine ist die kommunikative Ebene und das andere ist die informative Ebene. Also ich finde, dass Ihre Intelligenz beeindruckend ist und ich möchte Sie das wissen lassen. Das gehört auch dazu. Und wir haben gerade eine sehr, sehr aktive Debatte, viele Paper, die da gerade rauskommen, auch zum Teil, also Richard Moore spielt hier eine große Rolle, der an der Humboldt-Universität tätig ist. Ab wann und wer versteht eigentlich, dass es diese beiden Ebenen gibt, die kommunikative Intention und die informative Intention. Die beziehen sich hauptsächlich auf Grice, der gewissermaßen da die Grundlagen gelegt hat, der sich damit auseinandergesetzt hat, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer wörtlichen Bedeutung und einer intendierten Bedeutung. Das heißt, ich muss sozusagen die Sprechermeinung, was meint er eigentlich wirklich, wenn er etwas sagt, die muss ich verstehen können. Die Frage ist jetzt, das ist die große Debatte, finden wir Ansätze dafür, dass es das Verständnis für diese beiden unterschiedlichen Ebenen auch bei Tieren gibt. Ein Beispiel, das sowohl von Scott Phillips als auch von Moore bemüht wird, das ist folgendes Szenario. Eine Person sitzt in einem Café und schaut sich suchend nach dem Ober um. Wenn er den dann sieht und Blickkontakt hergestellt hat, kippt er seine Tasse in einer bestimmten Weise. Wir verstehen das sofort, der möchte noch mal eine Tasse Kaffee haben. Also ein Refill, das ist natürlich im angelsächsischen Raum üblicher als in Deutschland. Da würde jetzt nicht sofort der Kellner mit der Kaffeekanne kommen, aber im angelsächsischen Raum ist das eben dann so. Das heißt, das wurde dann so interpretiert, die Person zeigt an, dass sie gerne noch einen Kaffee möchte und dass sie dies den Kellner wissen lassen will. Jetzt haben wir ein anderes Beispiel, das ist aus meinem Pavian-Café sozusagen. Also es ist hier im Pavian im Deutschen Primatenzentrum. Und das ist eigentlich ein Test, da ging es um was ganz anderes, nämlich holt der sich Hilfe, wenn er sie braucht. Also Folgendes passiert gleich, da ist eine Experimentatorin, die stellt da einen Eimer hin, da ist Futter drin und dann geht diese Experimentatorin weg und dann kommt eine ignorante Experimentatorin, die weiß nicht, dass da Futter in dem Eimer ist. Und was macht der Affe jetzt? So, jetzt kommt der andere. Und jetzt macht sie etwas Pavian-typisches, das nennt sich Notifying oder, also von Kummer ist das beschrieben, dieses, das ist, was die machen auch beim Aufbruch, wenn die loswandern gehen. Ja, und dann zeigen. Diese Szene haben wir leider nur einmal beobachtet, in allen anderen Versuchen war das anders. Aber trotzdem, ne, ist eine sehr schön. Sehr schönes Beispiel, da kann man also jetzt viel, dort könnte das also auch alles ganz anders erzählen. Eine mögliche Interpretation, ja, ist jetzt, sowohl die Person im Café wie auch der Affe drücken ihre kommunikative und informative Intention aus. Ich beobachte das, das sieht für mich erstmal so aus. Eine andere Interpretation wäre, weder die Person im Café noch der Affe drücken ihre kommunikative und informative Intention aus. Sie haben gelernt, wie sie sich verhalten müssen, um ihr Ziel zu erreichen. Ja, ich habe gelernt, wenn ich im Café bin, wenn der Kellner nicht guckt und ich hebe meine Tasse, dann passiert nichts. Ja, ich muss schon vorher Blickkontakt aufgenommen haben und dann signalisieren. Und in dem Fall, wie der Affe das macht, der muss sich sozusagen erst die Aufmerksamkeit verschaffen und dann signalisieren, was er will. Das ist im Grunde einfach eine Konditionierung. Zuschreibung von mentalen Zuständen, also der hat mich verstanden, der hat mich gesehen, brauche ich alles gar nicht. Und wir haben hier einfach ein erkenntnistheoretisches Problem. Wenn wir Menschen untersuchen und die Kommunikation von Menschen untersuchen, dann haben wir zwei Zugänge, die wir bei Affen nicht haben. Das eine ist die Introspektion. Und wenn man diese Texte liest, die benutzen die ganze Zeit Introspektion. Die sagen immer, ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß. Und das leiten sie alles aus ihren eigenen Gedankengängen ab, nicht aus dem Beobachteten. Oder man kann natürlich auch Leute fragen, wieso hast du jetzt die Tasse hochgehoben, was soll das? Ja? In fremden Ländern macht man das öfter, wenn man also Sitten und Gebräuche nicht kennt, da muss man sich also auch mal fragend erkundigen, was das jetzt gerade bedeutet hat. Und diese Zugänge haben wir einfach nicht bei den Affen. Ne? Wir können die nur beobachten und deswegen ist dann gewissermaßen ein gewisser Grad an Willkür dabei, ob man sagt, ich entscheide mich jetzt für die sparsame Erklärung, wie sich das gehört meiner Meinung nach, oder ich entscheide mich für die reichhaltige Interpretation. Aber ich habe gewissermaßen keinen objektiven Grund, außer eine Konvention in der Wissenschaft zu sagen, ich bin skeptisch und sparsam, weil wir sonst im Lala-Land enden. Und die Frage ist eben immer für uns, die wir in der Kognitionswissenschaft unterwegs sind, kann man einfachere Erklärungen durch reine Beobachtung ausschließen? Und oft ist das eben sehr, sehr schwierig. Und was ich vorgeschlagen habe als Lesart für die Kommunikation von nichtmenschlichen Primaten ist, dass sie zielgerichtet ist, nicht ostensiv, also es wird nicht berücksichtigt, was der Informationszustand des anderen ist, sondern es geht darum, das Verhalten des anderen zu beeinflussen. Aber es ist inferenziell. Also auf der Seite des Verstehens haben wir die Parallele zwischen den Menschen und den Affen. Auf der Seite der Signalgebung und was sozusagen die kognitive Architektur ist oder die soziokognitive Architektur ist, da sehen wir einen großen Unterschied. Und die Tiere achten darauf, ob sie ihr Ziel erreichen. Also wenn die signalisieren und der andere reagiert nicht, dann signalisieren die nochmal einen Dollar. Ja? Oder sie stupsen den auch an. Also die gucken schon darauf, ob sie ihr Ziel erreichen. Die haben Ziele im Kommunizieren. Aber es ist nicht so, dass sie berücksichtigen gewissermaßen, der andere weiß was nicht und ich mache den jetzt auf irgendwas aufmerksam zum Beispiel. Und ganz zum Schluss nochmal eine Studie, die Ihnen auch zeigen soll, die ist relativ aktuell. Da geht es darum, verstehen Affen, was andere wissen. Und das ist eine klassische Frage, seit 78 schlagen wir uns damit rum. Und sozusagen der Lackmustest ist hier der sogenannte False Belief Test. Da geht es, das Szenario, das in der Kinderliteratur schon hunderte Male irgendwie eingesetzt worden ist, ist folgendes, ich habe also zwei Puppen, Sally und Anne, im ursprünglichen Version war es Maxi, Sally und Anne und da gibt es zwei Behälter und das eine Kind hat also eine Kugel, eine Murmel und die tut die in den Korb und dann geht sie weg. Und dann kommt die andere, Anne, und nimmt die Murmel und tut sie in die Kiste. Und jetzt kommt Sally zurück. Wo schaut sie jetzt nach der Kugel? Und Kinder bis zu einem Alter von ungefähr 3,5 Jahren werden sagen, die guckt in der Kiste, wo die Kugel ja auch ist. Die können sozusagen nicht mitrechnen, dass die Kugel ihren Ort verändert hat. Und ab einem Alter von 3,5, 4 Jahren sagen die Kinder, sie guckt da, weil sie glaubt, dass da die Kugel ist. Das war das Letzte, was sie erfahren hat. Und jetzt gab es also schon viele, viele Versuche, diesen Test an Affen zu machen. Wir können die natürlich wieder nicht befragen. Also wir brauchen eine nonverbale Variante. Und alle Varianten, die bis jetzt getestet worden sind, haben immer so Ergebnisse, so, wo man nicht so genau wusste, was man jetzt daraus machen sollte. Und jetzt ist also eine aktuelle Studie. Das ist eine Kooperation zwischen dem Max-Planck-Institut und einer japanischen Forschergruppe gewesen. Und irgendwie hat auch dieses Ganze, ich war gerade in Japan 2 Wochen, dieses Setting, also diese ganze Konstruktion hat für mich auch was zutiefst Japanisches, muss ich sagen. Jedenfalls ist es folgendermaßen, wir haben hier also den Menschen und wir haben, das ist ein Video. Und der Affe schaut dieses Video auf einem Screen und man kann sich dann das Blickfolgeverhalten des Affens angucken. Das sind diese roten Punkte, die Sie jetzt hier auf dem Video sehen. Das ist, wo guckt der Affe eigentlich gerade hin? Und hier sind 2 Verstecke in diesen Heuhaufen und dann kommt ein Gorilla, der diesem Mensch was tut und der wehrt sich dann. Und ich lasse das jetzt mal laufen. Also man sieht hier die roten Punkte, der guckt, wo der hinguckt. Jetzt geht der weg, jetzt kommt der Gorilla und haut den. Und jetzt kommt der mit einem Stock. Und jetzt ist die Frage, wo schaut der Affe hin? So, und man sieht also, der kann sich wehren und der haut dann auf diesen Heuhaufen drauf. Jetzt haben wir eine 2. Variante. Und jetzt kommt das Kritische. Jetzt sieht er sozusagen, der war einmal im linken, einmal im rechten. Jetzt geht er weg. So, und jetzt verschwindet der Gorilla. So, wo haut der jetzt drauf? Ja, und dann wird angehalten, weil gar nicht mehr geguckt werden soll, wo der wirklich draufgehaut hat, sondern was erwartet der Schimpanse, wo der draufhaut. Und die zeigen, dass die Affen leicht, das ist ein leichter Effekt, häufiger dahin gucken, wo der Mensch den Gorilla zuletzt gesehen hat. Nicht, wo der Gorilla zuletzt war. Das wäre eine Alternative, das haben sie kontrolliert. Wo hat der Mensch zuletzt den Gorilla gesehen? Da gucken die hin, minimal häufiger. Aber es gibt da einen leichten Effekt. Es gibt da noch eine andere Bedingung, die gemacht worden ist, die so ähnlich war. Da gab's die, waren die Effekte ein bisschen stärker. Aber jedenfalls ist das der erste Hinweis darauf, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen zu verstehen, der hat was gesehen, was ein Wissenszustand ist, wenn man so will. Dann erwarte ich, dass es ein gewisses Verhalten dann gibt. Das heißt, die haben das so interpretiert, das ist der erste Hinweis darauf, dass es Zuschreibung von Sehen und Wissen bei anderen gibt. Und jetzt ist eben die Frage von Sehen und Wissen oder von Sehen und Handeln. Also gibt es sozusagen den Zusammenhang zwischen, der hat was gesehen, aber ich mache mir keine weiteren Gedanken mehr darüber, was das eigentlich mit seinem Kopf macht, mit seinem Wissenszustand macht, sondern ich weiß einfach, ich habe gelernt, dass wenn jemand was gesehen hat, wird er sich anders verhalten, als wenn er es nicht gesehen hat. Und darüber können Sie heute Abend mal nachdenken, was Sie glauben, ja, was da passiert. Also, das ist eben die berühmte Problematik. Und die Frage ist eben, die man sich als Evolutionsbiologin stellen muss, warum sollten wir glauben, dass die Affen eine Theory of Mind haben? Ja, warum sollten sie das haben? Solange es funktional vollkommen unerheblich ist. Wenn es reicht, genau dieselben Schlüsse zu ziehen, nur weil ich beobachtet habe, dass da ein Auge ist und dass er sich dann verhält, warum muss ich dann annehmen, dass der auch eine Theory of Mind hat? Das ist für uns natürlich eine wichtige Frage, weil die Evolution ja eigentlich immer ökonomisch ist. Und wenn es funktional tut, brauche ich das gar nicht. Und vielleicht ist sozusagen die Theory of Mind, so wie wir sie haben, eine Pathologie im Grunde unserer hohen repräsentationalen Fähigkeiten, dass wir in der Lage sind, nicht nur Dinge zu repräsentieren, sondern auch zu überrepräsentieren, also zu repräsentieren, dass wir sie repräsentieren und so weiter und so fort. Und das im Grunde eine Wucherung ist, unsere Möglichkeit, so viel in unserer Welt vorzustellen, aber das allermeiste, zumindest was die Tiere betrifft, auch einfach so lösen kann. Womit ich Sie sozusagen entlassen will, ist, es gibt eine enge Verbindung zwischen Sprachfähigkeit und der Art, wie wir kommunizieren und unseren soziokognitiven Fähigkeiten und wie die in sich auch evolutionär zusammen entwickelt haben. Das ist eine interessante Frage, die ich nicht beantworten kann. Auf alle Fälle ist klar, dass mehrere Sachen sich radikal verändert haben, nachdem der letzte gemeinsame Vorfahre gelebt hat. Nicht nur die Ausdrucksfähigkeit im Sinne der Artikulationsfähigkeit und des vokalen Lernens, sondern auch was die soziokognitiven Fähigkeiten angeht. Und wir haben natürlich das Problem, dass wir keine Daten zur Verfügung haben, was sozusagen Unterschied, was in der Zwischenzeit nach den 6 Millionen, also innerhalb der 6 Millionen Jahre passiert ist, nach der Aufspaltung des letzten gemeinsamen Vorfahrens. Und insofern müssen wir Wilhelm von Humboldt immer noch recht geben. Es ist eine unbeantwortbare Frage, der Sprachursprung. Aber es lohnt sich, immer wieder sie zu stellen. Guten Abend, vielen Dank.
Damit beendet die Primaten- und Verhaltensforscherin Julia Fischer ihren Vortrag Evolution der Sprache. Sie hat ihn am 31. Mai 2017 an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften gehalten, im Rahmen der Vortragsreihe Biologie der Sprache, Gehirn, Gene, Evolution. Und falls ihr jetzt so richtig Lust bekommen habt, euch noch weiter reinzuwühlen in die Frage, woher kommt die Sprache, hier noch ein Tipp. Online bei uns findet ihr den Vortrag der Neurowissenschaftlerin Constanze Scharf. Er heißt Die Sprache in den Genen und es geht darin um die Suche nach einem Sprachgen und um die Frage, wie und was Vögel an Lauten erlernen können.
Mich interessiert am meisten, was wir von Tieren lernen können. Schnell vibrieren oder langsam vibrieren. Wenn es neue Inhalte gibt, ist es unendlich auch dahingehend, dass immer wieder neue Worte gebildet werden können. Also die berühmten Neologismen wie zum Beispiel den Hipsterbart. Weder gab es einen Hipster wahrscheinlich vor 200 Jahren, noch gab es einen Hipsterbart. Und zwar geht es einfach los mit einer Silbe rot, zwei Silbe einfach, drei Silbe letztendlich, vier Silbe unermesslich und so weiter. Donauschifffahrt, Hochseefahrttauglichkeit, Handwerkergesellenbrief. Das war für uns so kleiner Jackpot. Das Gen, das bei Menschen wichtig ist, ist da, wo der Vogel lernt, besonders aktiv, wenn er lernt. Es ist einfach wirklich schwer, darüber nachzudenken, dass das alles zusammenspielen muss, damit was passiert.
So, das war es nun aber wirklich von mir mit Empfehlungen und mit Hinweisen. Ich bedanke mich für euer Interesse und fürs Zuhören. Katja Weber sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.